Jetzt haben wir gerade in der Schriftlesung und auch sonst so in der Einleitung gehört, wie Gott einen Ort schafft, an dem er wohnen will. Dieser Ort hat schon unterschiedlich ausgesehen, was auch immer auf das Eigentliche vorgeschattet hat, nämlich auf Jesus Christus, den eigentlichen Ort, wo Gott ist. Und haben jetzt auch in der Schriftlesung in Esra 6 gehört, wie Gott diesen Ort auch umstritten war, dass sich auch andere dagegen gewandt haben. Ja, Leute, die da neidisch waren oder wie auch immer. Ja, manchmal war es auch weltliche Obrigkeiten, wie der Nebukadnezar, der es zerstört hat. Aber dann wiederum bei dem Darius, die weltliche Obrigkeit hat es unterstützt. Er hat sogar vor diesen Feinden, die da eigentlich nur neidisch waren, hat er sogar geholfen und letztlich nachher das Ganze sogar gezahlt, beziehungsweise die mussten so aus ihren Steuern, die sie erheben durften, zahlen. Also Gott geht da wirklich auch ungewöhnliche Wege, aber immer wieder ist die ganze Sache wirklich auch angefochten. Weil in all dem, wenn Gott letztlich sein Reich baut, dann versucht einer, das zu zerstören. Der Satan versucht Gott da die Ehre zu rauben. Unter anderem eben, indem er vielleicht massiv dagegen vorgeht. Ja, zum Beispiel eben, dass durch Verfolgung Christen davon abgehalten werden sollen, letztlich Gott zu ehren. Ja, dass Christen jetzt auch durch Verfolgung zum Beispiel verführt werden sollen, dass sie eben sich von Gott abwenden. Das ist zum Beispiel so, was in 1. Petrus 5 als brüllender Löwe beschrieben wird. Ja, der Satan wird als brüllender Löwe beschrieben, der da auch dagegen vorgeht. Aber die Verführung in unserer Welt, die passiert auch anders. Ja, der Satan hat auch noch eine ganz andere Taktik. Ja, nicht so nur dieses Brüllende, sondern zum Beispiel auch dieses ganz leise und heimliche Einschleichen in die Gemeinde, in diesen Ort, den Gott baut, und dort so ein bisschen falsche Sachen reinzubringen. Nicht irgendwie so grundlegend zu sagen, das mit diesem Jesus ist alles irgendwie total falsch, sondern einfach nur sagen, Jesus ist alles gut, ich sage euch nur, wie der richtige Jesus ist. Oder zu Jesus, da braucht ihr noch ein bisschen was dazu. Ja, so paar falsche Lehren reinzubringen. Nicht das Ganze grundlegend irgendwie zu negieren, sondern ein paar falsche Dinge reinzubringen. Und dadurch wird Christus aus dem Zentrum rausgerückt. Ein bisschen aus dem Zentrum und irgendwann ist man schon komplett dran vorbeigelaufen. Das ist nicht eine Sache, die es erst heute gibt. Das war auch schon früher so, wie wir jetzt gerade zum Beispiel auch gelesen hatten. Aber auch zur Zeit des Neuen Testaments war es so, und deswegen hat der Paulus dem Titus einen Brief geschrieben, dass er dort auf Kreta, wo er gerade war, dieser griechischen Insel, in die Gemeinden dort, die erst frisch entstanden sind, Älteste einsetzen soll, damit eine gewisse Ordnung auch da ist und ein Schutz für die Gemeinde. Ja, das haben wir im letzten Abschnitt uns angeschaut. Und heute geht es aber indirekt weiter, nämlich auch ein Grund, warum soll der Titus Älteste einsetzen. Ich lese uns Titus 1, die Verse 10 bis 16, aber direkt anschließend an unseren letzten Abschnitt, in dem es in meiner letzten Predigt drum ging. Titus 1, die Verse 10 bis 16. Denn es gibt viele Aufsässige, hohle Schwätzer und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung, denen man den Mund stopfen muss, die ganze Häuser umkehren, indem sie um schändlichen Gewinneswillen lehren, was sich nicht geziemt. Es hat einer von ihnen, ihr eigener Prophet, gesagt: Kreter sind immer Lügner, böse wilde Tiere, faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie im Glauben gesund seien und nicht auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen achten, die sich von der Wahrheit abwenden. Den Reinen ist alles rein, Den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern befleckt ist sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewährt. Ich will nochmal beten. Herr, jetzt haben wir dein Wort gelesen und wollen dich bitten, dass du durch dein Wort jetzt auch zu uns redest und ja, es uns ja wirklich auch zum Schutz dient vor dieser Verführung, die überall da ist. Und dass uns dann auch ja, Trost und eine Gewissheit in dir gibt, dass du ja, dich gut um uns kümmerst, auch ja, wenn um uns herum ein Kampf tobt. Herr, da tröste du uns bitte auch in dir. Danke dafür. Amen. Ordnung in der Gemeinde durch Abweisung der Irrlehrer. So könnte man diesen Abschnitt überschreiben. Ordnung in der Gemeinde durch Abweisung der Irrlehrer. Und es geht in den ersten Versen, Vers 10 bis 12, geht es um die Eigenschaften und Taten der Irrlehrer. Da werden sie uns vorgestellt. Dann geht es in Vers 13 und 14 um den Umgang mit den Irrlehrern und in den letzten zwei Versen zum Schluss noch um den Unterschied zwischen Gläubigen und auch zwischen den beharrenden Irrlehrern. Ganz kurz aber nochmal zum letzten Abschnitt, dass wir da gedanklich auch wieder drin sind. Da haben wir gesehen, dass Älteste zur Ordnung und zum Schutz der Gemeinde von Gott eingesetzt werden, sodass dadurch dann auch Gott geehrt wird in der Gemeinde und nicht irgendwie durch Chaos verunehrt wird. Somit ist eine hohe Berufung als Ältester ja, von Gott auch eingesetzt worden zu sein, aber das hat auch ja, deswegen gewisse Voraussetzungen. Diese Voraussetzungen, hatte ich gesagt, die sollen das Ziel eines jeden Christen sein. Ja, dass man auch letztlich, dass jeder will, dass man so lebt. Da haben wir uns ein paar Bibelstellen im Titusbrief angeschaut, wo uns genau das letztlich wiederholt wird. Für alle, was hier bei den Ältesten gesagt wird. Und der Unterschied ist nur, bei den Ältesten muss jetzt eben schon auch da sein. Und sie soll nicht quasi erst auf dem Weg dorthin sein. Ja, ich habe gehört, dass es da dann an manchen Mittagessenstischen heiß diskutiert wurde, diese Aussage. Aber ja, hofft, dass das auch euer Ziel ist. Nicht, dass wir darin vollkommen werden, nicht, dass ein Ältester darin vollkommen ist. Ich sage mal so, dieses Bild nach außen hin, ja, dass es da ja, passt und er da nicht angreifbar ist. Wir haben gesehen, die Grundvoraussetzung, die hier genannt wird, heißt untadelig. Ein Ältester soll untadelig sein. Ja, deswegen auch dieses, ja, nach außen hin soll er da nicht angreifbar sein, nicht tadelbar sein. Das fasst letztlich alles zusammen. Es geht also bei Ältesten nicht darum, hey, wie viel haben die schon geleistet, ja, wie viele Menschen sind da zum Glauben gekommen und so weiter, sondern es geht um den Charakter. Zum Beispiel geht es dann darum, dass er untadelig in der Familie sein soll. Und dann hat man fünf Dinge gesehen, wie er nicht sein soll und sieben Dinge, wie er mindestens sein soll. Und das letzte von diesen sieben Dingen war, dass er an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält. Ja, ein Ältester muss am Wort Gottes hier festhalten und diese gesunde Lehre dadurch auch haben. Warum? Weil er die Gemeinde damit auch lehren können soll und sie auch trösten soll, aber auch zurechtweisen, wenn es in falschen Wegen ist. Aber auch, und das ist dieser Schutz dann auch, damit er fähig sei, die Widersprechenden zu überführen, heißt es ganz zum Schluss im letzten Abschnitt. Ja, und damit sind wir gleich beim heutigen Text, bei dem es um diese Widersprechenden geht, ja, diese Irrlehrer, die eben dieser gesunden Lehre, dem Wort Gottes letztlich widersprechen. Und da soll er fähig sein, zu überführen. Gucken wir uns also die ersten drei Verse an, Verse 10 bis 12, diese Eigenschaften und Taten der Irrlehrer. Ja, der Abschnitt beginnt ja mit denn es gibt viele Aufsässige, ja, oder viele Widersprechende oder wie es auch immer, die werden ja mit verschiedenen Namen hier genannt, ja, um einfach ein bisschen das auch zu zeigen, wie sind so Irrlehrer, ja, was sind so ihre Eigenschaften. Von dem her, dieser Abschnitt beginnt mit denn es gibt viele. Ja, und zeigt somit, okay, es schließt direkt an das an, was davor gesagt wurde in Vers 9, auch wenn bei euch wahrscheinlich in der Bibel irgendwie so eine Überschrift dazwischen ist, es schließt letztlich direkt an unseren vorigen Text an, weil dann wird damit gesagt, ein Ältester braucht diese Eigenschaften, die wir in dem Abschnitt davor gesehen haben, unter anderem eben auch, um die Gemeinde verteidigen zu können. Nicht nur für die Gemeinde intern, sondern wirklich auch, ja, für die Gemeinde nach außen hin, zum Schutz. Jetzt, wie sind diese Irrlehrer? Gucken wir uns zuerst ihre Eigenschaften an. Ja, da werden uns in Vers 10 erstmal ein paar Dinge genannt. Wie sind sie? Ja, weil es heißt ja so schön, wichtig für eine gute Therapie ist erstmal eine nüchterne Diagnose. Deswegen ist es gut, diese Eigenschaften zu kennen oder wie die eben die Leute auch sind, mit denen man das zu tun hat. Das, was hier jetzt beschrieben ist, das sind jetzt nicht die einzigen Merkmale, die es bei Irrlehrern gibt und was anderes könnte es nicht sein, aber das sind oft so Grundzüge. Wir lesen zum Beispiel in Kolosser 2, Vers 18 auch so von ganz demütigen, ja, Irrlehrern, die sich ganz zurücknehmen und noch ganz viele Dinge machen, wie toll sie da alles über die Bibel hinaus, um sich quasi ganz fromm zu stellen. Also von dem her sehen wir, okay, es gibt auch da quasi einen anderen Bereich, aber trotzdem, das, was hier jetzt auch vorgestellt wird, das sind so Grundzüge, die dann doch immer wieder auch da sind. Auch wenn Vorsicht geboten ist, nicht nur so, wie hier beschrieben, sind Irrlehrer. Vers 10, also diese dreifache Bezeichnung, heißt, es sind Aufsässige, es sind hohle Schwätzer und es sind Betrüger. Also Aufsässige, ja, sie ordnen sich eben nicht dem unter, wie Gott es auch gesagt hat, einmal in seinem Wort, aber auch in seiner Ordnung, die er gibt. In dem Fall jetzt auch direkt vom vorigen Abschnitt, ja, in der Ordnung, die er jetzt auch durch Älteste in der Gemeinde eingesetzt hat, diese Ordnung erkennen sie nicht an und sind da einfach aufsässig. Und dann sind es hohle Schwätzer. Also es sind Leute, die sagen was. Die schwätzen viel. Aber das ist halt eben hohl. Das ist nicht dieses feste Fundament im Wort Gottes hier, was wir haben in Jesus Christus, ja, der das Fundament der Gemeinde ist, ja, und was wir dann wirklich auch in seinem Wort haben. Es ist nicht dieses feste Fundament, das sie haben, sondern das ist was Hohles, was selber Ausgedachtes. Es ist viel Gerede, was aber halt nicht trägt, weil es nicht auf diesen Eckstein Jesus Christus aufgebaut ist. Ja, und da muss man leider nur in manche Buchverlage, die sich christlich nennen, schauen und gucken, was da alles angeboten wird, mit lauter menschlicher Weisheit, menschlicher Psychologie, um unser Hier und Jetzt sich alles dreht, wo der Mensch sich letztlich in den Mittelpunkt stellt. Wo wir einfach sagen können, das sind hohle Schwätzer, wo nicht auf dem Fundament des Wortes Gottes gegründet sind. Ist leider so. Gott sei Dank gibt es auch wirklich noch sehr gute, ja, Verlage, die wirklich auch auf diesem Fundament viel christliche Literatur verbreiten, aber leider auch viele große, die es nicht tun, wo einfach nur hohle Schwätzer da sind. Und es sind Betrüger, oder man könnte es auch übersetzen mit Verführer, weil letztlich sind sie das. Und zwar egal, ob sie das jetzt absichtlich machen oder ob sie sich dessen gar nicht bewusst sind. Sie lenken letztlich von der Wahrheit ab und betrügen damit die Leute. Ob sie es wissen oder nicht, es sind Verführer. Und dann sagt er hier noch, dass damals eben besonders Juden auch da dafür anfällig waren. Er sagt, die aus der Beschneidung, also besonders die aus der Beschneidung. Ja, dass da eben viel dann auch war, weil sie gesagt haben, ja, Jesus, ja, er ist der Messias. Ja, wie ich weiß, wir haben das ja alles in unserem Alten Testament oder in unserer Bibel, im Alten Testament. Ja, haben viele Juden da gesagt und sind auf diesen Jesuszug aufgesprungen. Haben gesagt, ja, aber das kann doch nicht reichen. Ich muss doch selber noch was tun. Wir müssen noch hier Beschneidung machen und Reinheitsgebote und ich muss noch das machen und jenes. Er sagt, das sind Betrüger, die verführen. Egal, ob sie es jetzt selber verstehen oder nicht. Jesus allein, das muss reichen, sagt er. Ansonsten ist es immer nur unser eigenes Werk. Und das trägt nicht. Das ist genauso hohles Geschwätz, ohne Fundament. Also das ist so eine dreifache Bezeichnung der Eigenschaften, was so einen Irrlehrer ausmachen kann. In Vers 12 haben wir dann so eine weitere Eigenschaft. Und zwar zitiert der Paulus hier ja den Dichterphilosophen Epimenides aus Knossos. Der, also Knossos liegt auf Kreta, der hat im 6. Jahrhundert vor Christus gelebt. Ja, war ein Kreter, ein Dichter, ein Philosoph. Also jetzt natürlich hier, ja, das ist kein alttestamentliches Zitat, das er hier bringt. Ja, auch wenn es vielleicht mal vielleicht so, weil er sonst ja auch viele alttestamentliche Zitate auch immer wieder bringt zum Belegen. Aber hier ist es keins, sondern wirklich ist ja ein eigener Prophet von den Kretern, ja, der eben ca. 600 Jahre vorher schon gesagt hat und aus kretischer Sicht eben ein Prophet war und der auch bekannt war. Und er hat was Allgemeines über die Kreter gesagt, das wohl schon 600 Jahre vorher war und zur Zeit von Paulus 600 Jahre später leider immer noch so war. Ja, und das eben was, das trifft auf die Kreter zu, aber eben besonders auch auf die Irrlehrer, wendet der Paulus das dann an. Und er sagt, Kreter sind immer Lügner, böse wilde Tiere, faule Bäuche. Das ist mal ein Prophet, ha? So, der so über sein eigenes Volk das sagt. Ja, wenn wir jetzt anfangen würden, die Deutschen sind immer, und dann geht's los. Ja. Er bezeichnet sein eigenes Volk als Lügner. Jetzt gibt's im Griechischen, wie das Neue Testament hier geschrieben ist, verschiedene Ausdrücke für Lügen. Ja. Im Deutschen haben wir ja, weiß ich, wir haben noch Schwindeln und keine Ahnung was. Er hat immer so eine bestimmte Nuance, hat das Ganze dann. Jetzt, und für Lügen gab es dann eben dieses Wort Kretizein. Kretizein. Ich denke, da hört es schon was raus, oder? Das kommt von dem Wort Kreter. Wörtlich, sich wie ein Kreter verhalten. Und damit hat man gemeint, man lügt. Also das war ein normales griechisches Wort, sich wie ein Kreter verhalten. Das ist vielleicht manchmal hart, zu einem Irrlehrer zu sagen, du bist ein Lügner. Aber es ist so. Es ist so. Es ist nötig. Er sagt es hier, es sind Lügner. Und dann ist es vielleicht sogar noch mal krasser, es sind böse, wilde Tiere. Ja, also das ist ja jetzt, sagt ja dieser eigene Prophet von denen, aber der Paulus bestätigt es ja, sagt ja, dieses Zeugnis ist wahr. Also genau so ist es. Ja, böse wilde Tiere, ja, die waren jähzornig, die waren Schläger, die haben nicht das Gute geliebt, waren keine Gerechten und Heiligen, sondern haben einfach nur zerstört in der Gemeinde. Christen sollen genau das Gegenteil sein. Ja. Und besonders eben Älteste, wir haben es ja in Vers 7 gelesen. Da waren sie das genaue Gegenteil davon. Böse, wilde Tiere. Und aber auch faule Bäuche. Es ging ihnen nur um ihren eigenen Bauch, ja, dass sie genug haben, dass sie, ich sag mal jetzt nicht, natürlich auch genug zu essen haben, aber generell auch, ja, dass sie rundum versorgt sind und zufrieden sein können. Ja, das meine ich, sagen wir mal, ja, der Bauch. Sie waren nicht enthaltsam, wie wir vorher gelesen haben, sondern sie haben es um schändlichen Gewinneswillen getan. Ja, sie sind dem Wein und dem ausschweifenden Leben nachgegangen. Einfach nur, um mal so ein paar Worte zu bringen, die wir jetzt hier bei den Ältesten auch gelesen haben, wie sie nicht sein sollen. Oder auch später noch im Titusbrief dann für alle kommen. Mit was können wir das vergleichen? Mit dem, was heute so diese Wohlstandsevangelisten immer wieder verbreiten. Ja? Wenn du zu Gott gehörst und natürlich in Klammer und ganz viel in die Gemeinde spendest, dass die Gemeinde auch für dich betet und Gott es dann auch macht, Klammer zu. Wenn du das machst, dann wird Gott dich segnen und dir wird es hier richtig gut gehen. Du wirst ganz viel haben, du wirst reich werden und so weiter. Ja, die Wohlfühlevangelisten, die machen das Ganze dann nur, dass es dir halt gut geht und du dich immer alles toll und was auch immer. Aber da geht es um das irdische Hier und Jetzt. Und es ist nicht das Evangelium, das hier in der Bibel steht. Und es ist letztlich falsch. Weil es da nur um mich geht, ja, und auch den Wohlstandsevangelisten, die dann natürlich immer auch selbst einen dicken Geldbeutel haben, geht es darum. Ja, sie schauen nach ihrem eigenen Bauch, das sind faule Bäuche. Da müssen wir natürlich auch selber immer wieder auf unsere Motivation aufpassen. Ja, heißt aber nicht, dass nur wenn ich auch mal so eine Tendenz bei mir sehen würde, dass ich dann automatisch ein Irrlehrer bin. Ja, weil wir haben alle, ja, mit Anfechtungen zu kämpfen. Der Punkt ist bei einem Irrlehrer immer, dass er dabei bleibt, ja, und dass er da beharrend auch dann drin ist. Und dass er sich nicht davon abbringen lässt, auch wenn er ermahnt und korrigiert wird. Dieser kretische Charakter, der uns hier beschrieben wird, der war also wirklich ein sehr guter Nährboden, auch für die Irrlehrer, die hatten es dort nicht schwer. Ja, das ist ein sehr hartes Urteil über die Kreter. Aber die Christen in der Gemeinde, die konnten sagen, ja, so verdorben sind wir, so böse sind wir, wir sind nur auf uns bedacht als Menschen. Wir gucken nur nach uns, sind egoistisch, gucken nicht nach Gott, was er will. Ja, so sind wir. Und so sind auch wir hier. Das betrifft nämlich nicht nur die Kreter, es betrifft uns alle. So verdorben böse sind wir vor Gott. Aber was konnten sie sagen? In Jesus Christus bin ich eine neue Schöpfung. Er hat mich neu gemacht. Wir sind jetzt Himmelsbürger. Wir sind nicht mehr in erster Linie Kreter. Wir sind Himmelsbürger. Und das hier trifft in erster Linie nicht mehr auf mich zu, weil ich zu Gottes Ehre leben will. Auch wenn das andere immer noch da ist. Wir sind in erster Linie Himmelsbürger und nicht mehr Kreter. Oder für uns gesagt, in erster Linie nicht mehr Deutsche oder Iraner oder keine Ahnung, was haben wir noch hier? Engländer, halbe Russen, keine Ahnung, was wir alles da haben. Das sind wir nicht mehr in erster Linie, sondern erlöst von Jesus Christus, um selber nicht mehr dem zu dienen. Aber bei den Irrlehrern ist es nicht so. Deswegen, ein Kind Gottes kann auch kein Irrlehrer sein. Der kann mal falsche Lehren verbreiten, aber kein Irrlehrer sein, weil ein Irrlehrer ist kein Kind Gottes. Das war mal zu den Eigenschaften. Noch Vers 11 zeigen uns noch die Taten auf. Was machen sie denn? Es ist gut, nicht nur gut zu wissen, wie sind sie, sondern auch, was machen sie? Was sieht man da? Da heißt es, dass sie um schändlichen Gewinneswillen lehren. Sie tun es, wenn sie einen Vorteil davon haben. Ja, und der Vorteil, dieser Gewinn, der kann natürlich geldmäßig sein, ja. Wie bei dem Wohlstandsevangelisten zum Beispiel, wo ja ganz viel dann wirklich in Millionenhöhe wirklich auch Gewinn da ist. Es kann aber auch sein, das ist gar nicht das Thema, sondern einfach nur Ruhm oder sonst irgendwas. Es können verschiedenste Dinge sein. Älteste sollen definitiv das Gegenteil davon sein. Ja? Die sollen treu das Wort Gottes lehren, nicht das, was den Leuten in den Ohren kitzelt ob das ihnen quasi gefällt und sie dadurch quasi jetzt einen Gewinn davon haben oder nicht. Sie sollen das treu verkündigen, was das Wort Gottes lehrt. 1. Timotheus 6, Vers 5 beschreibt solche Leute dann, dass sie in der Gesinnung verdorben, der Wahrheit beraubt sind, weil sie meinen, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn. Ja, dass man das ganze Christliche hier, ja, da wollen die Profit rausschlagen. Wollen Profit rausschlagen, weil vielleicht manche Christen da irgendwie gutmütig sind oder ja, man muss ja auch gnädig mit den Leuten sein oder manche sind froh, dass überhaupt jemand was macht oder wie auch immer. Und da wollen sie das als Mittel zum Gewinn nutzen und lehren da auch. Wer hat auch gelehrt und dabei sogar die Bibel benutzt bei Jesu Verführung? Es war der Teufel. Er hat sogar die Bibel benutzt und wollte Jesus damit auf eine falsche Fährte nutzen. Aber er hat sie eben nicht richtig benutzt, sondern verdreht. Und so ist bei den Irrlehrern auch. Das ist nicht, dass die was komplett anderes nehmen. Ja, die nutzen auch noch die Bibel. Aber rücken eben das Zentrum ein bisschen aus dem Zentrum raus. Und schon ist man auf der falschen Fährte. Und wenn man mal ein bisschen aus dem Zentrum das Ganze führt, dann kommt hinten ganz schön viel raus. Ja, wir hatten das jetzt bei uns beim Hausbau. Ja, mussten eine gerade Ebene über 10 Meter machen. Ja, und wenn die Wasserwaage nicht so lang ist und man auch wegen Sonne und so weiter jetzt nicht mit dem Laser schaffen konnte, wenn man von einem zum anderen, dann hat man halt nachher über 10, 15 Meter hat man gemerkt, ach, das sind halt doch 2 Zentimeter Unterschied. Wenn man es nicht ganz so genau hinkriegt. Und wenn man da jetzt noch weitermachen würde, ja, und nicht nur ein Einfamilienhaus, sondern ein Mehrfamilienhaus bauen würde, wäre man nachher 5 oder 10 Zentimeter Unterschied. Und irgendwann wäre es halt einfach nicht mehr gut. Und so ist es einen kleinen Ticken falsch. Und es läuft halt auf was Falsches raus. Und so meint sie ihr Lehrer. Einfach nur ein bisschen, immer nur 95% Wahrheit, nicht die ganze. Aber wenn ich dann mal von den 95% wieder 95% nehme und da wieder 95% und irgendwann bin ich halt bei 0% Wahrheit. Das sind dann Inhalte, die sich nicht geziemen, weil sie nicht auf dem zuverlässigen Wort Gottes gegründet sind. Und deswegen, lieber Verkündiger, ja, egal, ob du jetzt für sich von hier predigst oder den Kindern predigst oder in der eigenen Familie predigst oder jemand irgendwie außerhalb das Wort predigst, bleib bei der Wahrheit. Und ja, schau auch manchmal, was ist meine Motivation dabei? Dass es nicht um schändlichen Gewinnes willen ist, was für mich irgendein Vorteil ist. Prüft auch die Motivation, dass wir nicht in die gleichen Fallen reintappen wie die beschriebenen Irrlehrer hier. Die Folge davon ist, sie kehren ganze Häuser um. Ja, Häuser, also Familien gemeint, die in diesem Haus auch wohnen. Ja, vielleicht beeinflussen sie erst 1, 2 Leute und dadurch wird dann die ganze Familie im Streit halt auch zerstört oder ganz aus der Gemeinde gezogen oder was auch immer. Wir sehen hier also eine hohe Verantwortung der Ältesten, diese zu überführen, wie es hier heißt, ja, oder den Mund zu stopfen. Und da ist eben die Schrift wichtig, weil das hier ist unsere Grundlage, auf der wir das tun können. Vor allem, weil es heißt, es sind viele Aufsässige. Da heißt nicht, dass es wenige, also ein paar sind und du musst ganz genau gucken, vielleicht erwischt er mal in 5 Jahren einen. Es sind viele. Und blättert mal die Bibel durch. Es gibt so viele Stellen, wo überall von vielen Verführern die Rede ist. Ja, ich habe hier ein paar aufgeschrieben, wen es interessiert. Das sind nicht nur Einzelne, immer wieder viele. Jetzt, wie soll man mit ihnen umgehen? Ja, Vers 13 und 14 lese ich uns vor, der Umgang mit den Irrlehrern. Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie im Glauben gesund seien und nicht auf jüdische Fabel und Gebote von Menschen achten, die sich von der Wahrheit abwenden. Zuerst also, was soll man tun? Zurechtweisen heißt er hier. Ja, es hört sich an, dass, als ob die Gemeinde hier streng zurechtgewiesen werden soll, um eben gesund zu sein. Und ja, ist auch richtig, wenn die Gemeinde eben auf solche Dinge auch schon hört, dann streng zurechtweisen. Aber es könnte genauso auch hier die Irrlehrer meinen, weil sie halt in der Gemeinde waren und auch schon abgefärbt haben, dass sie streng zurechtgewiesen werden sollen. Ja, irgendwelche Irrlehrer, die jetzt außerhalb der Gemeinde sind, die müssen wir nicht richten. Das tut Gott, sagt er in 1. Korinther 5. Aber böse Dinge, die innerhalb der Gemeinde sind, die sollen wir definitiv richten. Und da gehören eben diese Irrlehrer auch dazu. Ja, ich lese uns dazu kurz 1. Korinther 5, Vers 12 und 13 vor, wo es genau das heißt. 1. Korinther 5, ab Vers 12 heißt: Denn was habe ich zu richten, die draußen sind? Richtet ihr nicht, die drinnen sind? Die aber draußen sind, richtet Gott. Tut den Bösen von euch selbst hinaus. Ja, das Böse soll man bestimmen, sagen, das ist böse und raus damit. Das ist mit diesem Richten hier gemeint. Aber natürlich, selbst die erneuerte Natur eines Christen, die fällt da immer wieder auch gern zurück, weil es daneben halt um mich geht, ja, weil ich vielleicht auch selber irgendwas dazu beitragen kann. Das ist das, was uns Menschen gefällt, ja, selber was tun, um dadurch dann auch selber die Ehre zu bekommen. Aber da, ja, müssen wir eben selber dann auch aufpassen bei uns. Jeder Einzelne, natürlich Älteste müssen auch auf sich aufpassen, müssen dann aber auf die ganze Gemeinde aufpassen und eben zur Not den Mund stopfen oder zurechtweisen, weil diese Lehren falschen Glauben hervorrufen, der eben nicht rettet und der auch Gott nicht ehrt. Der genaue Ablauf, wie das stattfinden soll, steht hier jetzt nicht. Aber ich denke, bei den Irrlehrern soll das viel schneller sein, wie jetzt auch man zum Beispiel bei Sünden innerhalb von Gläubigen umgehen soll. Ja, da wird uns ja zum Beispiel in Matthäus 18 was beschrieben, so ein Ablauf, ja, er ist wirklich nur unter vier Augen. Wenn es noch gar niemand mitgekriegt hat, eine Sünde, dann, dass man jemand direkt darauf hinweist, ja, und sonst jemand noch dazu nimmt und erst dann auch so die ganze Gemeinde. Aber eigentlich soll das erstmal nur unter zwei Leuten bleiben, und wenn es dann geklärt ist, dann ist auch fertig und niemand soll es mitkriegen. Bei den Irrlehrern ist es aber viel schneller, weil die lehren öffentlich und da soll man auch gleich öffentlich dagegen vorgehen. Kommen wir gleich aber noch dazu. Also das soll man erstmal tun. Das Ziel davon ist, damit sie im Glauben gesund seien, heißt es ja hier. Streng zurechtweisen, damit sie im Glauben gesund seien. Weil wenn man dann nicht gesund ist, dann werden es halt einfach hohle oder kranke Fundamente, die auch nichts halten, mit denen man nicht ans Ziel kommt, weil sie zwischendurch eben einbrechen. Ja, und jetzt ist es schon bei einem Hausbau eine gravierende Sache, wie viel mehr, wenn es um Himmel oder Hölle geht, soll das Fundament wirklich auch halten. Deswegen ist dieses Wort gesund, ja, wirklich auch so ein Schlagwort im Titusbrief, wo es um den, ja, wo es um Gemeindebau geht, so ein Gesundsein. Das ist das erste Ziel. Und deswegen eine strenge Zurechtweisung. Hier heißt es aber nicht eine strenge Abweisung. Eine strenge Zurechtweisung. Und nicht gleich eine strenge Abweisung. Warum? Gott ist ein Rettergott. Haben wir in den ersten Versen vom Titusbrief gesehen. Er ist ein Rettergott, er will retten. Nicht gleich abweisen, erstmal streng zurechtweisen. Die Abweisung, die kommt danach, wenn sie dann weiterhin aufsässig sind. Ja, wenn sie sich nicht korrigieren lassen, dann kommt die Abweisung und zwar ziemlich schnell. Steht dann in Kapitel 3, Vers 10. einen sektiererischen Menschen weise nach einer ein- und zweimaligen Zurechtweisung ab. Dann abweisen. Aber nicht gleich, erstmal nur zurechtweisen. Der Grund für das Ganze, sagt er hier, sind jüdische Fabeln und Menschengebote. Immer irgendwas, was Jesus plus war. Irgendwas immer noch zum Herrn Jesus dazu. Deswegen soll man schnell da dagegen vorgehen. Ja, egal, ob das jetzt eher so die esoterischen Leute sind, die halt so Sonderlehren aus irgendwelchen Fabeln ziehen, oder ob das so die gesetzlichen Leute sind, die Sondergebote einführen wollen, um dass man das noch braucht, um gerettet zu werden. Was er hier sagt, ist, Menschen, die sowas predigen, die haben sich von der Wahrheit abgewandt. Die haben sich abgewandt. Und beides ist einfach nicht gesund. Ja, egal, ob ich zusätzliche Gebote reinbringe oder ob ich sage, hier, ich habe irgendwelche tollen zusätzlichen Offenbarungen und da ziehen wir jetzt auch noch irgendwas raus. Das ist nicht gesund. Und leider sehen wir das so viel in der heutigen Welt, die sich irgendwie christlich nennt. Jesaja sagte schon mal, durch Jesaja sagte Gott schon mal, vergeblich ehren sie mich, da sie Menschengebote lehren. Es sind Menschengebote und nicht Gottes Anweisung. Und es ist vergeblich, das ist ein hohles Fundament. Falsche Lehre führt normalerweise eben nicht zur rechten Anbetung. Und deswegen, wir brauchen hier wirklich allein die Schrift und keine extra Dinge, dass wir es allein auch daraus unser Leben ausrichten. Somit, wie mit denen umgehen, mit den Irrlehrern, es braucht hier die Zurechtweisung von den Ältesten, um wirklich Ordnung in der Gemeinde zu haben, aber vielleicht auch noch ein bisschen Hoffnung. Wenn selbst die verdorbenen Kreter gesund werden können, und das ist ja die Hoffnung hier, dass sie gesund sein im Glauben, wenn selbst die das können, dann würde ich sagen, dann geht es in jeder Kultur. Ja, weil wir sind jetzt zwar nicht besser wie die, aber wir sind jetzt auch nicht schlechter. Ja, sondern wir sind alle gleich verdorben. Dann geht es wirklich in jeder Kultur, auch in unserer heutigen. Weil Christen sind eben aus dieser bösen Welt herausgerissen und sind eine neue Schöpfung. Da hat Gott was Neues gemacht. Da hat er neues Leben geschenkt. Da ist Veränderung passiert. Und deswegen ist es möglich. Aber eben nur aus der Kraft des Evangeliums heraus und nicht aus meiner. Zum Schluss noch der Unterschied zwischen gläubigen und beharrenden Irrlehrern in den letzten zwei Versen. Die lese ich uns noch vor. Den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern befleckt ist sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewährt. Ob jemand ein wahrer Gläubiger ist oder ein Irrlehrer, das Zeigen zeigt sich in den Werken, heißt das hier. Ja? In den Werken verleugnen sie ihn nämlich. Oder, Umkehrschluss, in den Werken zeigt man, dass man zu ihm gehört. Ja, die Werke, das, was wir tun, das macht uns nicht zu einem Kind Gottes. Aber man sieht es daran, ob man es ist. Das heißt hier, den Reinen ist alles rein. Ja, also den Kindern Gottes ist alles rein. Ja, jetzt meint es natürlich keine moralisch schlechten Dinge, die einfach Sünde sind und nicht rein sind. Aber es meint Äußerlichkeiten, wie was ich jetzt esse oder trinke, ja, ob ich jetzt bestimmte Tage einhalte und so weiter. Das, was eben diese jüdischen Irrlehrer ganz viel betont haben. Ja, das ist unrein, wenn du das isst. Und das ist unrein, wenn du an dem und dem Tag das und jenes machst. Nein, dadurch werden wir nicht unrein. Das ist uns alles rein, sagt er hier. Es geht ja in dem Kontext um Menschengebote. Und das sind genau solche Menschengebote, wo es oft dann irgendwie um Essen und Trinken geht oder um Tage einhalten geht und so weiter. Aber er sagt dann gleich, den Ungläubigen ist nichts rein. Warum? Die sind von sich aus schon nicht rein vor Gott. Die sind nicht durch Jesus gereinigt worden. Und deswegen ist alles, was sie tun, unrein. Selbst wenn wir jetzt sagen würden, wow, der hat ein paar gute Taten getan. Vor Gott ist es unrein. Vor Gott sind nämlich nur Dinge, die durch Jesus Christus geheiligt wurden, rein. Weil selbst alles, was wir an guten Taten tun, das ist vor Gott nicht gut. Das reicht vor ihm nicht. Vor ihm ist nur gut, was durch Jesus gut gemacht wurde. Und deswegen ist ihnen oder ist bei ihnen nichts rein. Sie sagen zwar, dass sie irgendwie zu Jesus oder halt allgemein zu Gott gehören, aber ihr Leben zeigt eben keine Werke, die das belegen würden. Und wenn das so ist, dann ist es einfach eine Lüge, dann sind sie keine Christen. Ja, wer mit Jesus Christus eine Begegnung hatte und sagt, ich gehöre zu diesem Jesus Christus, bei dem hat es Auswirkungen im Leben. Ja, er ist nicht irgendjemand, wo man sagen kann, hey, ich bin dem begegnet und ja, das war nett und jetzt ist alles beim Alten. Er ist der Schöpfer des Universums, der Herr über alles. Wer sagt, ich gehöre zu ihm und er hat eine neue Schöpfung aus mir gemacht. Er hat einen anderen Menschen aus mir gemacht. Bei dem wird sich dieser andere Mensch auch zeigen. Oder er ist kein anderer Mensch. Nicht ein perfekter Mensch. Das wird mehr als im Himmel sein. Und sind es jetzt schon vor Gott. Leben es hier aber noch nicht. Ja, nicht hier einen perfekten Menschen leben. Aber einen anderen. Ja, einen geheiligten und auch immer mehr heiligen Menschen. Wenn nicht gelehrt wird, dass die Bekehrung Folgen hat, dann hat es eben Folgen für die Gemeinde. Dann sagen ja manche, ja, man kann ja den Leuten nicht ins Herz gucken, was da drin ist. Ja, ich muss auch nicht da reingucken. Ich kann gucken, was kommt aus diesem Herzen raus. Und dann weiß ich, was drin ist. Ja? So sagt zumindest der Herr Jesus in Matthäus 15, Vers 17 bis 19. Das, was rauskommt, zeigt, was innen drin ist. Natürlich muss ich da aufpassen und kann jetzt nicht nach der ersten Begegnung das bei jemandem unbedingt sagen. Aber es muss beurteilt werden innerhalb der Gemeinde. Das haben wir auch gerade vorhin in 1. Korinther 5 gelesen. Es muss beurteilt werden, durch das, was eben rauskommt, was sich zeigt nach außen hin, dass man einmal die Gemeinde beschützt, zum anderen Mal aber auch diese Menschen nicht in einer falschen Sicherheit lässt, ja, und sie mit einer Heilsgewissheit nachher doch in die Hölle gehen, weil sie meinen, ja, ich war ja auf dem richtigen Weg. Also es muss in dieser ganzen Sache klar bleiben, dass ich nicht aus Werken gerettet wird. Aber wenn nach meiner Rettung keine Werke folgen, dann war es eben auch keine Rettung. Das sehen wir hier, ja. In den Werken, da verleugnen sie ihn, da zeigen sie, dass sie nicht dazugehören, weil sie zu jedem guten Werk unbewehrt sind. Daran erkennt man wahre Gläubige, die eben wirklich dazugehören. Man erkennt auch unechte Gläubige, die sagen, ich gehöre dazu, aber es zeigt sich dann einfach, ja, nicht in der ersten Woche unbedingt. Das kann, ja, sich manchmal wirklich nach langer Zeit zeigen, Jahre. Aber da zeigt sich, wer ist echt, wer nicht. Und es zeigt es aber auch, ja, bei den Irrlehrern, die vielleicht sogar vorne stehen und wichtig sind und im ganzen Land bekannt oder wie auch immer. Auch da, es kann sich in den Werken zeigen, Irrlehrer sind sie, wenn sie dann wirklich beharrlich bei ihren falschen Lehren bleiben und es eben für sich tun. Also man ist noch, wenn man so vielleicht so zusammenfassen, kein Irrlehrer, wenn man mal was Falsches lehrt, dann ist man kein Irrlehrer. Aber wenn man sich nicht davon abbringen lässt, von diesen falschen Dingen, ja, und dann das noch in schlechter Motivation tut, und so war es eben bei diesen Leuten damals in den kretischen Gemeinden, dann ist man definitiv ein Irrlehrer. Und da gibt es auch heute noch viele davon, wo eben Jesus Christus aus dem Zentrum herausgerückt wird. Es sonst noch viele Dinge um Gott geht oder wie auch immer und auch um Jesus und was auch immer. Aber der wahre Jesus wird ein bisschen aus dem Zentrum gerückt. Und dann wird nicht mehr Gottes Ehre gesucht. Und deswegen lasst uns hier wachsam sein, jeder für sich und nicht jedem Wind der Lehre irgendwie nachgehen, weil der Satan geht eben nicht nur wie ein brüllender Löwe umher, mit einer Verfolgung oder was auch immer, sondern wirklich auch als diese listige Schlange, heimlich mit Verführung. Und deswegen braucht es vorbildhafte, aber auch ja, wirklich bibelfundierte Älteste, sagt der Titusbrief hier, aber auch die Gemeinde soll jeder Einzelne da erwachsen im Glauben sein und auch schon diese Dinge erkennen. Das soll das Ziel eines jeden sein innerhalb der Gemeinde. Dass jeder auch wirklich Selbstverantwortung fest im Wort zu sein. Keine Sorge, Gott bewahrt seine Kinder. Wirklich bis zum Ende. Da müssen wir uns nicht keine Sorgen machen. Aber er hat uns ein Mittel dazu gegeben, wie er uns bewahren will. Und das ist eben durch sein Wort, dass wir da wissen, was die Wahrheit ist. Durch die Gemeinde, wo wir uns gegenseitig auch helfen können. Durch Älteste, die auf die Gemeinde da auch aufpassen sollen. Durch Gebet und so weiter. Wir werden noch ein paar Dinge auch dann im Titusbrief auch kennenlernen. Und auch sonst in der Bibel steht noch mehr. So will Gott uns bewahren. Auch vor diesen heimlichen Angriffen, vor dieser Verführung. Und er wird uns bewahren. Der Judasbrief, in dem es eigentlich nur um Irrlehrer geht, ja, der Judas, der wollte ja eigentlich was ganz Schönes für die Gemeinde schreiben, vom Evangelium, und dann hat er auf einmal aber gemerkt, hey, das sind so viele falsche Leute. Er schreibt ganz zum Schluss, nachdem er ganz viel Schlimmes über die Irrlehrer geschrieben hat und wo man aufpassen soll und was auch immer, und ganz zum Schluss schreibt er aber, und damit will ich auch enden, dem aber, und damit meinte Gott, dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag, dem alleinigen Gott, unserem Retter durch Jesus Christus, unserem Herrn, ihm sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Er kann uns vor seine Herrlichkeit stellen, dass wir wirklich sicher ans Ziel ankommen. Weil er hat die Macht dazu, uns zu bewahren. Amen.